Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Es geht wieder los. 97 Tage ohne Bundesliga sind so gut wie vorbei. Wir freuen uns auf eine neue und hoffentlich spannende Saison. Stand jetzt scheint ja noch kein hoher Favorit auszumachen zu sein. Keiner so richtig unschlagbar bis jetzt. Und die Experten schwanken auch noch. Der Opta-Supercomputer glaubt an eine Titelverteidigung von Bayer Leverkusen. Bei den Buchmachern liegen die Bayern vorne, aber ich glaube sowieso nur das, was Pit Gottschalk prognostiziert hat.
Ja, genau so beginnt man eine Saison, lieber Malte. Einfach hören, was dein älterer Freund dir zu sagen hat und einfach jedes Wort glauben. Ich weiß, dass du es in Wirklichkeit sowieso nicht tust, sondern lieber in deine Glaskugel schaust. Ja. Aber ich bin froh, dass wir die Ersatzdroge EM hatten, dass wir die Ersatzdroge Olympia hatten. Jetzt freue ich mich auf die Bundesliga. Aber ein komisches Gefühl am Freitagabend, wenn die Saison losgeht, ist das schon Eröffnungsspiel Bundesliga und keine Bayern-Beteiligung. Wenn ich jetzt TV-Verantwortlicher wäre und müsste dieses Spiel zeigen, ich glaube, ich würde in die Kirche gehen und hoffen und beten, dass Leverkusen und Gladbach die Quoten bringen, die sonst Bayern an diesem Spiel bringen. Aber da fragen wir vielleicht jemanden, der sich dann vielleicht noch besser ausgeht, was das für Sat.1 bedeutet.
Ganz genau, den Chef vom Dienst von RAN, nämlich Martin Volkmar, der ist bei uns und wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, setzt er sich gleich in den Zug und fährt zur Saisoneröffnung. Hallo Martin.
Hallo, grüß dich.
Ja, wie ist denn das ohne Bayern für dich?
Total ungewohnt, wie glaube ich für alle. Das war ja Standard in der letzten Dekade, 12 Jahre lang. Und also der Supercup war gut, auch was die Quoten betrifft, fußballerisch ja eh. Da war aber natürlich Stuttgart dabei. Ich bin mal gespannt, wie es die Gladbacher machen, gerade zu Hause. Die haben ein bisschen was gut zu machen. Die Leverkusener waren auch, glaube ich, not amused, dass sie nicht noch ein zweites Heimspiel bekommen haben, nachdem sie im Supercup schon zu Hause gespielt haben. Ganz so einfach wird es nicht. Also es hat ein bisschen Derby-Charakter. Also dementsprechend, ich glaube schon, dass das funktionieren wird. Am Ende, was Pitt gesagt hat mit der Ersatzdroge, freuen sie alle, dass es wieder richtig losgeht. Und ich glaube, dann gucken wir auf das Spiel. Also ich glaube, für den Anfang ist es schon ganz gut, aber ungewohnt ist natürlich schon.
Du bist ja auch für das Digitalgeschäft verantwortlich bei RAN. Also schaust drauf, was wirklich klickt auf RAN.de. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Bayern München einfach der größten Quotenbringer ist. Das war ja bei mir bei Sport1 ganz genauso und wird bei dir bei RAN.de auch nicht anders sein. Kann aber Bayer Leverkusen, weil die so tollen Fußball gespielt haben, weil sie einen tollen Trainer haben, eine tolle Mannschaft, dass irgendwie zumindest diese Lücke etwas schließen oder guckt man doch als zweites eher dann doch auf Borussia Dortmund und Schalke 04 und HSV? Welche Bedeutung hat Bayer Leverkusen für RAN?
Gute Frage. Also grundsätzlich ist da, also die Erfahrung von Sport1, die kenne ich auch noch. Ich habe die Erfahrung dann auch bei Spox gemacht. Im Endeffekt kommt Bayern, da kommt lange nichts. Und das ist aus meiner Sicht einfach ein Faktor, der gilt für alle Medien, aber noch spezieller für online, ist halt der Erfolg. Ne? Dass es einfach die bundesweite Mannschaft ist, die auch in Buxtehude und, keine Ahnung, in Bautzen interessiert. Und dementsprechend ist das mit der Nummer 2 halt schwierig. Dortmund hatte sich da ein bisschen was erarbeitet. Sprich, wenn Leverkusen das einigermaßen stabilisieren sollte, auch fußballerisch, weil das ja einfach spannend ist, das ganze Projekt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du außerhalb des Rheinlands auch mehr Leverkusen-Fans bekommst. Weil es gibt ja immer so Leute, die sagen, ich möchte nicht Bayern-Fan sein, ich möchte was anderes sein. Das waren in den 90ern, war es Werder Bremen oder dann noch früher der HSV, noch früher bei Borussia Mönchengladbach und dann in den Nullerjahren und 10er-Jahren war es halt vor allem Borussia Dortmund. Dann glaube ich schon, dann wird es ein größeres Thema werden. Ansonsten, Erfolg macht sexy. Ne? Dann ist tatsächlich auch Bayer Leverkusen ein großes Thema, was es zu Beginn der letzten Saison nicht war.
Das Thema des Tages.
Wenn eine Mannschaft Bayern München mal abgelöst hat, 2007 VfB Stuttgart, 2009 VfB Wolfsburg, beides überraschend, dann war das ein One-Hit-Wonder. Dortmund hat es mal besser gemacht, 2 Jahre, 2011, 2012, aber Bayern kam immer wieder zurück. Müssen wir damit rechnen, dass die Bayern gedemütigt nach einer Saison ohne Titel jetzt doppelt und dreifach zurückschlagen? Die Aktivitäten auf dem Transfermarkt lassen das ja vermuten.
Ich glaube, das ist echt die ne, 100-Millionen-Dollar-Frage. Ne? Hauen die da jetzt alles?
Das ist
alles
die Glaskugel des Malte Asmus, die ich gerade anders formuliert gestellt habe. Ne?
Ehrlicherweise ist glaube ich, alles, was man hört und was man auch am Ende ist es ja wirklich Glaskugel. Ne? So hat ja, wir hatten ja nicht Leverkusen auf dem Schirm, wir hatten nicht Stuttgart als Vizemeister auf dem Schirm vor der letzten Saison. Und dementsprechend, und es war natürlich klar, Bayern wird wieder Meister, weil die haben Harry Kane gerade für 100 Millionen geholt. Dementsprechend, ja, Bayern muss zurückschlagen, aber es wird keine Selbstverständlichkeit werden, weil die sind halt schon auch, glaube ich, in ihrem Selbstverständnis ein bisschen erschüttert und bauen gleichzeitig in Teilen die Mannschaft um mit so Schlüsselspielern wie Goretzka raus, Neuer und Müller, wo du nicht weißt, wie nah kommen die nochmal an die Topform. Also Kompany, größtes Fragezeichen, glaube ich, ne? Ist er der neue Trainer? Xabi Alonso, Schrägstrich Guardiola, oder ist es dann tatsächlich einer, wo du im Herbst sagst, vielleicht doch eine Nummer zu groß? Also da, wenn du querbeet liest, was ihr ja auch macht, siehst du, glaube ich, immer diese zwei Antipoden, wo die Leute sagen, naja, eigentlich müsste Bayern ja, aber sicher sind wir alle nicht, und Leverkusen ist halt gefestigt. Ich glaube, dass die Personale Jonathan Tah ein Schlüssel ist tatsächlich. Wird er dann noch rausgebrochen?
Dass er bei Bayer Leverkusen bleibt?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist das Wesentliche. Ne? Also das ist wirklich, du kannst jetzt sagen, die Bayern haben Leverkusen, wie sagt man, Unruhe reingebracht. Klassischer Bayern-Move. Und am Ende holen sie ihn dann vielleicht doch nicht. Wissen wir tatsächlich, glaube ich, Stand heute nicht. Da gibt es auch unterschiedliche Informationen. Oder sie brechen ihn sogar da raus, und dann hat Leverkusen, glaube ich, wirklich ein Problem, ne? Weil der ist halt der Abwehrchef da gewesen, ne? Und wenn der aber bleibt, dann ist ja die ganze Kernmannschaft weiter zusammen, plus noch ein, zwei Verstärkungen. Also viele haben Leverkusen auf dem Zettel, und ich glaube tatsächlich, sind deutlich stabiler, als es die Beispiele Leverkusen und Stuttgart in der Vergangenheit waren, in der zweiten
Saison. Hast du schon indirekt die Frage beantwortet, wo ich nochmal nachbohren wollte, wo ich deine Einschätzung brauche. Du hältst also Leverkusen für stabil, so stabil, dass sie auch oben mitspielen? Oder ist nach so einem Erfolg, Doublesieger, quasi die Luft raus? Gab es ja auch schon genug Beispiele in der Vergangenheit. Ja. Top 3 würdest du Leverkusen weiterhin zutrauen. Die Mannschaft ist stabil unter Alonso.
Ja. Ist deine Meinung. Für mich ist Top 2. Also wenn du mich jetzt fragst, ist für mich Bayern und Leverkusen, das sind die ersten zwei. Dortmund glaube ich nicht so wirklich dran. Muss man aber auch gucken. Ne? Die haben ja auch den fetten, großen Umbruch hinter sich. Aber Leverkusen vom Potenzial her auf jeden Fall, weil dominant gespielt, sehr guten Fußball gespielt. Das ist ja alles kein Zufall gewesen. Das ist ja kein One-Hit-Wonder-Ding aus meiner Sicht. Und wenn du dann einen Trainer hast, den ganz Europa mehr oder weniger holen will, der dann sagt, ich mache aber mindestens noch das zweite Jahr, um den Erfolg zu bestätigen, dann glaube ich, sind alle Bedingungen da. Plus, dass du natürlich ein vergleichsweise ruhiges Umfeld hast. Die werden natürlich nicht wieder alles gewinnen wie in der Vorsaison, glaube ich nicht. Also besser geht's ja nun kaum. Aber dann bricht da gar nichts zusammen. Dann sagen alle, vor Spiel verloren, geht weiter. Das ist halt, ne, ist halt da, glaube ich, eine andere Qualität drin, auch in Ruhe dann weiterarbeiten zu können. Und sie machen immer noch die Last-Minute-Treffer. Also das Stuttgart-Spiel fand ich schon gut, den Supercup, muss ich sagen. Ja, auch mit 10 Mann dann das Ding zu gedrehen.
Auch für euch, die Quote war ja, glaube ich, auch ganz ansprechend.
Ja, genau, weil die Dramaturgie, also Qualität und Dramaturgie waren halt da.
Ja, dafür, dass man vorher von einer Kirmesveranstaltung gesprochen hat, glaube ich, wurde da wirklich große Kost geboten. Sind wir uns einig, dass von den 5 Mannschaften, die Qualifikation zur Champions League geschafft haben, der VfB Stuttgart die spannendste Saison vor sich hat, wichtige Spieler verloren, Erwartungshaltung im Stuttgarter Umfeld, sag mal, eine doppelte Belastung nochmal durch die Champions League, die ja, sag mal, ganz anderes von den Spielern fordert. Der VfB Stuttgart, was können wir von dieser Mannschaft erwarten?
Also ich finde die eigentlich alle spannend da oben tatsächlich, weil das ja jeder Verein sich einiges getan hat im Sommer, außer vielleicht bei Leverkusen, aber da ist eben die große Frage, können sie es bestätigen, und wie gesagt, was wird aus Tah? Stuttgart ist, glaube ich, das größte Fragezeichen, ne, dass die da wieder oben dabei sind, da habe ich Zweifel, und ich glaube, die sind mit dem Platz 5 bis 6 wären die, glaube ich, auch zufrieden, weil die haben, wären ja letztes Jahr schon mit dem einstelligen Platz zufrieden gewesen, nachdem sie das Jahr davor fast abgestiegen sind. Was, glaube ich, viele überrascht hat, mich auch, war, wie gut die im Supercup wieder gespielt haben. Trotzdem, dass sie wirklich durch die Bank ihre besten Spieler verloren haben. Komm, ja. Bis auf Unda vielleicht haben sie wirklich alle oder einen Großteil der Leistungsträger jetzt abgeben müssen. Also ich glaube, für Stuttgart wird es schwierig, nur da ist die Erwartungshaltung nicht so groß. Frage wird halt tatsächlich auch wieder sein, dieses ganze Champions-League-Thema, ne? Das macht ja einiges mit Mannschaften, die das nicht gewohnt sind, und diese neue Champions-League, das sind ja nochmal 2 Spiele mehr, ne? Also das wird, glaube ich, dann für solche Mannschaften, siehe Union Berlin letztes Jahr, schon eine andere Herausforderung.
Zumal es ja auch eine psychische Geschichte sein kann und eine mentale, wenn dann eben tatsächlich so ein paar Negativereignisse sich einschleichen sollten, wie bei Union Berlin, wo ja dann die Negativereignisse der letzten Saison aus der Liga dann in der Champions League sich im Prinzip trotz teilweise guter Leistung nahtlos fortgesetzt haben. Unterm Strich standen da ja dann auch keine Siege. Das kann natürlich auch gedanklich was mit einer Mannschaft machen.
Ja, also das ist halt dieses ganze grundsätzliche Thema, ist halt, ich habe Thomas Hitzlsperger noch vor meinem Urlaub im Interview geführt, habe ich gesagt, was erwarten Sie denn von der und der Mannschaft? Hat er gesagt, alles Schall und Rausch, weil der VfB hat letzte Saison 6-1 gegen Mönchengladbach verloren, hat 3 Topspieler verloren und allen war klar, die steigen ab. Und bei Union war es genau letztes Jahr genau andersrum. So, und ich glaube, so wird die Saison auch wieder laufen. Wir werden schon das große Ganze kann man schon einigermaßen fokussieren, oben wie unten. Ich glaube, da werden schon die üblichen Verdächtigen sein. Aber wir werden schon 1-2 Überraschungsmannschaften mindestens in beide Richtungen haben wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Also das, wie gesagt, das haben die letzten Jahre gezeigt. Und ich glaube, da sind viele Mannschaften, die diese internationale Belastung auch nicht so gewohnt sind. Deshalb glaube ich zum Beispiel auch Heidenheim, die fangen ja heute an, Conference League zu spielen. Das wird nochmal knackig für die, da dann nicht unten reinzurutschen. Zum Beispiel.
Kommen wir nochmal zurück zu Bayer Leverkusen. Wir haben die Attacke von Fernando Caro, dem Geschäftsführer, Richtung Max Eberl erlebt. Beim Supercup hat Boniface plötzlich seinen Mittelfinger entdeckt und zur falschen Zeit gezeigt. Beides sind ja Signale dafür, dass man ziemlich mutig ist. Mumm hat vielleicht sogar größenwahnsinnig. Sind das Petitessen oder sind das Signale, dass da bei Leverkusen eine Wandlung stattfindet?
Na, sagen wir mal so, du gehst natürlich mit einer breiten Brust da rein, wenn du kein Spiel verloren hast. Ne? Und jetzt haben sie wieder nicht verloren. Das heißt, national sind die jetzt dann 35 Spiele ungeschlagen. Ich bin mal gespannt, wie lange diese Serie noch geht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie in Gladbach endet am Freitag. So, dann ist ja klar, du hast ein anderes Selbstbewusstsein und dann übertreibst du es vielleicht manchmal. Das von Boniface war ja völlig, völlig überflüssig, auch wenn er da provoziert worden ist. Und Caro ist speziell, ne? Also eigentlich ist es ja ich finde den ja.
Du hast auch Kontakt zu ihm, ja? Ist er in deinem Gespräch mit dir auch so?
Ja, der kommt halt, sagt, kannst du mich beim Vornamen nennen und erzähl mal und bist du jetzt alles vertraulich, aber ich sag dir mal was so ungefähr, ja. Und also da, also sympathisch. Also ich hatte mal DFL Neujahrsempfang, da haben wir uns vorher mal getroffen, weil einer unserer Geschäftsführer mit ihm persönlich auch sehr gut bekannt ist. Und da habe ich ihn zum ersten Mal persönlich kennengelernt in der Situation und da war der frank und frei und ich glaube, so ist der halt oft und vergaloppiert sich dann ein bisschen, also ist halt nicht diplomatisch. Andererseits, ich habe aber, also das hat ja jeder von uns verstanden, dass er von Max Eberl genervt ist. Es ist halt so ein bisschen, da ist ja, also in der konkreten Situation, ne, das Thema Tar, das geht ja ums Thema Tar und das haben wir ja schon angesprochen. Die lassen die halt, im Prinzip zieht sich das wie Kaugummi und Leverkusen hat halt ein Riesenproblem, wenn eine Woche vor Transferschluss dann auf einmal der Tar doch noch zu Bayern geht. Das ist ja so. Ja. Und ich glaube, das war die Reaktion darauf. Er ist da halt manchmal zu direkt. Er hat ja mal im Sportstudio, einige werden sich erinnern, hat er ja mal irgendwie, wurde er dann mit seinen Zitaten konfrontiert und hat dann immer gesagt, wann soll ich das denn gesagt haben? Und dann sagten die ja da und da. Ja, ich bin halt ein emotionaler Mensch. Ne? Und das finde ich ganz spannend, weil er kommt ja eigentlich aus der Wirtschaft und ist eigentlich so ein Manager-Typ auf der einen Seite. Ne? Aber andererseits ist er halt ein wahnsinniger Fußballliebhaber, so mit seinem so einer spanischen Herkunft, sage ich mal. Also es ist ein spannender Typ und ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir solche Leute haben. Gerade Leverkusen dachte man ja auch, was ist denn Kalmund weg und so und jetzt kommen dann nur noch so und dann ist der Rudi weg und dann kommen nur noch die Glattgebügelten und dann kommt einer von Bertelsmann und ich finde, da hat er ein Stück weit, ist er dann in die Fußstapfen auch reingetreten jetzt. Also finde ich gut und deshalb würde ich ihn auch immer ein bisschen da schützen, auch wenn ich nicht ganz oft nicht seiner Meinung vielleicht bin. Aber
das muss man ja auch nicht sein beim Fußball.
Ja, aber dass man einfach ein bisschen grundsätzlich die Leute nicht dann sofort, wie sagt man, zu Staub kritisiert, sondern wirklich auch mal sagt, gut, dass wir so Leute haben, die auch mal eine Meinung haben. Ne?
Ich glaube auch, dass ich habe das mitbekommen beim Spobis war das in Hamburg oder in Düsseldorf? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube eher in Düsseldorf, als der Spobis noch in Düsseldorf war und Caro auf der Bühne saß und sein Pressesprecher, ich will nicht sagen, der hat Blut und Wasser geschwitzt, dass das alles so gut geht, weil der ja wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt und weiß, wie das Medienecho ist. Auf das Medienecho nimmt Fernando Caro aber gar keine Rücksicht, wenn er meint, er müsste jetzt etwas sagen und müsste etwas zum Ausdruck bringen. Als er dann anschließend zum Doppelpass eingeladen war, war der Pressesprecher auch dann da. Niemals habe ich einen Begleiter eines Gastes so nervös erlebt, dass Fernando Caro ihm nicht das Wochenende dann zerhagelt, weil er wieder irgendwelche Dinge raus hat, wo er dann anschließend Pflaster verteilen muss oder Relativierungen formulieren. Ich finde das total sympathisch, weil es macht Bayer Leverkusen auch menschlich zugänglich Das ist immer das eine. Das andere ist, er ist ja aber auch erfolgreich, weil er ist ja auch der Baumeister dieses neuen Bayer Leverkusens. Und ich glaube nicht, dass Xabi Alonso als Trainer erstens gekommen und zweitens geblieben wäre, ohne Fernando Caro an verantwortlicher Stelle. Da kann Simon Rolfes noch so ein guter Manager sein. Aber diese Mischung in der Führung bei Bayer Leverkusen macht es halt aus. Die können es halt einfach miteinander. Und Simon ist betont zurückhaltend. Und sag mal, sorgt nicht dafür, dass da noch mehr Unruhe reinkommt, sondern ist eher der ausgleichende Faktor. Man hat ja auch gesehen, wie er neben Fernando Caro stand und sich ins Fäustchen gelacht hat, weil das natürlich sofort überrissen hat, was das wieder bedeutet, wenn Fernando Caro Max Eberl angreift. Braucht die Bundesliga eigentlich noch mehr solcher Spitzen unter den Vereins? Ich finde das ja manchmal viel zu ruhig. Du bist auch ein Quotenmensch wie ich. Du willst ja auch Schlagzeilen haben. Und jetzt haben wir einen, der uns Schlagzeilen liefert. Eigentlich müssen wir den Mann ja Tag aus, Tag ein feiern.
Also grundsätzlich ja. Also grundsätzlich ja, weil wir müssen ja auch mal wieder in eine vernünftige Debattenkultur reinkommen, wo man einfach auch mal sich reibt, ja, und Meinung hat. Das ist halt ein grundsätzliches Problem, dass tatsächlich durch diese permanente Erreichbarkeit, die es in der Vergangenheit teilweise nicht gegeben hat, Stichwort Willy Lemke, ne, fällt mir da tatsächlich ein, der am Freitag ja beerdigt wird und leider verstorben ist, aber diese Sachen, die er da in den 80ern manchmal abgelassen hat Richtung Uli Hoeneß, die haben halt nur im Großraum Bremen dann teilweise stattgefunden und konnten dann einfacher eingefangen werden. Und da haben, glaube ich, viele Verantwortliche Angst vor, was dann sozusagen aus ihren Sachen gemacht wird und wie dann die Schweine durchs Dorf getrieben werden tagelang. Und ich glaube, Caro ist zum Beispiel ein Paradebeispiel, den schert das halt nicht. Und im Zweifel entschuldigt er sich. Und das finde ich natürlich, also ist natürlich als, da bin ich natürlich Partei. Das ist halt medial einfach besser. Aber es ist natürlich ein Stück weit auch einfach viel weniger stromlinienförmig. Ne? Das ist ja, du freust dich ja heutzutage über jeden in diesem Geschäft, mit dem du ein halbwegs authentisches Interview führen kannst, was dann auch noch so gelassen wird danach.
Das ist ja eine traumhafte Vorlage, die du mir jetzt gibst, weil du sagst, wir brauchen ein bisschen mehr Widerstand oder Unbequemlichkeit. Ausgerechnet zwei Vereine sorgen jetzt mit Themen dafür, dass vor Ort richtig Rabatz ist. Hoffenheim und RB Leipzig, beides, weil sie halt Streit mit den Fans haben. Jetzt zur Erinnerung für unsere Hörer, RB Leipzig hat die Ultras ermittelt, die Feuerwerk gezündet haben, Pyrotechnik gestartet haben in der vergangenen Saison, hat diesen 30 Leuten nicht nur die Strafe aufgebrummt, sondern ihnen sogar die Dauerkarte entzogen und ausdrücklich gesagt, wir wollen sowas nicht mehr RB Leipzig und wollen auch keine Aufkleber, dass die überall hingepappt werden. Also ich fand das bemerkenswert. Und jetzt kommt Hoffenheim um die Ecke, die ja personell einiges geändert haben, auch den geschätzten Geschäftsführer Rosen abberufen, den Sportchef. Und jetzt planen die Ultras offenbar Protestmärsche bei der TSG Hoffenheim gegen Holstein Kiel. Leute, bei Hoffenheim Proteste aus den eigenen Reihen, nicht von anderen.
Ich wusste gar nicht, dass die Ultras haben.
Ja, so.
50 Stück.
Die einen Fans also, wahrscheinlich mit Schmähpackplakaten gegen Hopf und dann muss das Spiel unterbrochen, abgebrochen, wie auch immer, gestört werden. Was ist denn bei diesen Vereinen los? Das erkennen wir doch nur von sogenannten Traditionsvereinen.
Ja, also hat mich sehr gewundert, muss ich sagen. Also in Hoffenheim, das hat mich in der Form überrascht. Da bin ich auch nicht so tief drin. Da war ich schon selber. Ich habe auch die haben ja immer mal wieder so Dinge gemacht, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann. Zum Beispiel Hansi Flick damals als Sportgeschäftsführer hat man sich auch getrennt, mehr oder weniger rausgeworfen. Da gibt es noch weitere Beispiele. Auch auf Geschäftsführerebene und Rosen war ja so eher so der Mann aus der zweiten Reihe, der sich dann hochgearbeitet hat und auch sehr anerkannt war in der Liga und auch im Business selber. Ich glaube, da sind auch einige Entscheidungen richtig gewesen in der Vergangenheit. Maxi Bayer zum Beispiel, Kramaric weiterhin, da gibt's noch andere. Von daher hat mich das gewundert. Für mich war das aktionistisch und ich kann durchaus verstehen, wenn da der eine oder andere nicht mit zufrieden ist. Aber hat mich schon gewundert, dass es in Hoffenheim tatsächlich dann so ein bisschen die Volksseele kocht, sage ich jetzt mal. Also ja.
Volksseele, muss man ja sagen, ne?
Ja, aber ich meine, letztlich muss man ehrlich sein, ne? Das ist ja leider so, wenn du dir die Bundesliga anguckst, du hast halt einfach aus sportlichen Gründen viel weniger Traditionsvereine, wo die Bude per se voll ist. Dann hast du relativ viele kleinere Vereine, aber die ziehen halt zumindest noch regional. Aber Hoffenheim ist ja, so ehrlich muss man sein, zieht ja auch regional kaum. Also es ist ja einer der wenigen Vereine, wo du wirklich am Spieltag noch, außer die Spiel gegen Bayern, am Spieltag noch eine Eintrittskarte bekommst, weil sie halt nie geschafft haben, diesen Einzugsgebiet Mannheim zu sich rüberzuziehen. Die interessieren sich immer noch mehr für Waldhof. Ne? Das ist ja erwiesen. Dementsprechend, schade drum. Und mein Gott. Aber das soll nicht die sportliche Arbeit schmälern, muss man auch ehrlich sagen.
Aber Bundesliga-Tradition. Ich habe eine wunderbare Zahl gefunden. Dankeschön an das ZDF, die haben das gepostet. Wir hatten ja in der Bundesliga, als sie gegründet wurde, 16 Gründungsmitglieder, 16 Vereine, die dazugehörten. Wie viele, glaubt ihr, von diesen 16 sind heute noch in der Bundesliga?
Herzlich
also ganz spontan, welche Zahl?
Also 9 sind ja definitiv in der zweiten von denen, die da mal Gründungsmitglieder waren. Und es sind ein paar noch dazugekommen. Ich habe es jetzt auch nicht nachgeguckt. 6?
Ich würde vielleicht auch sagen, so in dem Bereich, irgendwo zwischen 5 und 8, ich sag 7.
4.
Okay, 5
genau. Werder Bremen, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Und was die Jüngeren unter uns ja nicht wissen, Bayern München ist kein Gründungsmitglied der Bundesliga. Mhm. Ich war sehr überrascht. Der am tiefsten bisher gefallen ist, ist tatsächlich der MSV Duisburg, jetzt in der Regionalliga, sprich in der vierten Liga. Alle tummeln sich sonst zwischen der zweiten und dritten Liga. Wundert uns das? Haben es Traditionsvereine schwerer als die sogenannten Neugründungen?
Ich glaube, das ist jetzt aber auch keine neue Diagnose, dass da viel zu viele Eitelkeiten mitspielen, weil der Verein halt eine ganz andere Bedeutung hat. Ja, da kannst du dich halt produzieren, gerade in einer großen Stadt, da stehst du medial im Mittelpunkt. Ich finde, der HSV ist da ein Paradebeispiel. Und du lässt dich halt von der Erwartungshaltung treiben. Das ist bei Schalke zum Beispiel so gewesen. Die haben ja vor 15, 20 Jahren schon 200 Millionen Euro Schulden, glaube ich, oder Verbindlichkeiten damals gehabt. Und haben es dann irgendwie immer wieder hinbekommen und haben es dann irgendwie auch immer wieder ausgleichen können und waren eine Zeit lang auch Stammgast in der Champions League. Und in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert und in Ansätzen war es beim HSV ja ähnlich unter Hoffmann, dann geht es halt ganz schnell nach unten. Ja, ist dann sozusagen bis in so einer Negativspirale drin. Und dann dann hast du halt nicht viele Schüsse frei. Ne? Und Eintracht Frankfurt hat es zum Beispiel, finde ich, sehr gut gemacht. Die waren ja auch auf so einem absteigenden Ast und haben es aber ganz gut hingekriegt. Stichwort Europa-League-Sieg, aber auch so generell, wie die den Verein wieder, ne? Der war ja vor, weiß ich gar nicht, wann war das, vor ungefähr 20 Jahren, glaube ich, waren die auch quasi pleite. Ja? Also auch die Beispiele gibt es. Und Frankfurt war ja auch ein Paradebeispiel, wie unruhig so eine Stadt ist. Und die Stadt ist natürlich unruhig geblieben, aber gerade Herbert Bruchhagen war damals einer, der die Ruhe da reingekriegt hat. Und das hat er auch beim HSV zum Beispiel nicht geschafft. Ja? Also ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach schwieriger, so einen Verein auf Kurs zu halten, weil du permanent zum Aktionismus gedrängt wirst und dann so eine Kontinuität wie in Freiburg nie bei so einem Verein entstehen kann. Also ich würde keinen Traditionsverein kennen, glaube ich, der da wirklich eine Kontinuität mal drin hatte, wenn es mal nicht so gelaufen ist. Kleiner Abstrich, großer Dortmund, aber die waren ja erfolgreich letztlich.
Also Unruhe, Aufregung gehört ja zur Kontinuität des FC Bayern. Glaubst du, dass der FC Bayern auf einem guten Weg ist?
Boah. Also das ist ja wirklich eine gute Frage. Es sieht danach aus, aber das ist ja alles kein Maßstab, was jetzt gewesen ist. Grasshopper aus Zürich und wie sie alle heißen.
Naja, ich meine jetzt, die wollten ganz viele große Trainer haben. Am Ende ist es Vincent Kompany geworden. Ja. Sie wollten Tah haben, dann war er ihnen plötzlich zu teuer. Und jetzt haben sie zwei Spieler ziemlich teuer geholt. Aber das sind jetzt auch keine Granaten vom Kaliber Harry Kane folgendes Jahr. Vergleichsweise teuer, Palinja und
Odise,
so wird er ausgesprochen. Ich muss immer überlegen, wie er betont wird. Odise war jemand aus Köln. So, es sind ja jetzt keine, wo ich sage, oh, für die gehe ich jetzt extra ins Stadion. Oder bin ich jetzt wieder mal viel zu kritisch mit dem Ganzen?
Ist nicht geil. Also, jein. Also, weil Odise, glaube ich, der jetzt nicht von Anfang an Stamm sein wird, der, glaube ich, der wird da schon auch für das eine oder andere Raunen im Publikum sorgen. Der kann was. So, ne? Palinja finde ich super. Ist natürlich genau das Gegenteil von einem Showspieler. Ich habe den bei der EM gesehen. Der spielt ja wirklich mal eine klassische 6, ohne da rumzurennen. Das ist, glaube ich, für mich tatsächlich die spannendste Frage ist, wer soll denn neben dem spielen? Und ich sehe da tatsächlich Palinja und Kimmich als beste Lösung. Also Kimmich wieder von rechts wegzuholen, weil Kimmich eigentlich das Problem hatte, er wollte ja immer Sechser sein, rannte aber auf dem ganzen Spielfeld rum. weil er auch gut war, ne? So, und jetzt kann er auf dem Spielfeld rumrennen, weil er den Palinja den Rücken frei hält. Also das wäre mal, bin ich mal gespannt, ob Kompany das auch so sieht. Tuchel hat es ja am Ende nicht mehr so gesehen, aber der hatte eben auch den Palinja nicht. Von daher, das könnte natürlich schon, also die hoffen ja alle, dass es ein Move wird wie 2012 mit Javi Martinez, der das entscheidende Mosaiksteinchen war oder eins, um die das Triple zu gewinnen. Grundsätzlich Bayern, ja, das kann man, es ist wirklich tatsächlich so glas halb voll, glas halb leer, finde ich. Die wollten, haben einen Umbruch angekündigt, da sehe ich nicht viel von. Die haben relativ viele Spieler, von denen einige, deren Vertrag ausläuft, eigentlich dann, da sieht es nicht danach aus, als ein Markt für die geben würde. Sané ist einer, Kimmich ist der andere, Goretzka hat noch 2 Jahre Vertrag, soll aber auch abgegeben werden. Das wissen aber irgendwie auch gefühlt alle Konkurrenten, deshalb kommen da offenbar keine Angebote rein, nach allem, was man hört. So, und also von deinem Umbruch würde ich mal sagen, sieht ein bisschen anders aus. Zugänge, ähnliches Thema. Offenbar hakt es dann tatsächlich, wobei ich mich dann auch wieder frage, wenn du die Licht abgibst und Masraoui abgibst und hast rechts dann den Stanisic, der sich verletzt, wer ist denn jetzt Rechtsverteidiger und fehlt dann nicht einer in der Innenverteidigung? Also ein bisschen merkwürdig ist schon. Mal gucken, was in den nächsten, wie viel sind es noch, 10 Tagen, 8 Tagen, noch bis zum Transferschluss da tatsächlich vielleicht noch passiert. Ja, und dann hast du natürlich immer diese grundsätzliche Frage, wie viel Macht hat Uli Hoeneß noch und wie zeitgemäß ist das noch? Das wird uns,
aber ist, glaube, noch, auch ist noch, das noch eine Frage, ist das noch eine Frage, wie viel Macht er hat? Ist die nicht schon längst beantwortet, dass er die Allmacht hat?
Grundsätzlich ja, er hat aus meiner Sicht, glaube ich, schon das letzte / allerletzte Wort. Er versucht es natürlich dann immer schon mit Heiner und Rummenigge im Aufsichtsrat noch irgendwie so hinzukriegen, dass das eine einmütige oder einstimmige Entscheidung ist, aber er war ja bei den ganzen Weichenstellungen auch im Vorstand der entscheidende Mann. Aber natürlich ist Max Eberl natürlich jemand, der auch gesagt hat, lass mich doch mal jetzt selber arbeiten und bewertet dann meine Arbeit. Und das wird, glaube ich, eher der Punkt sein. Ne? Wie viel Freiraum kriegt er und dann, wie wird er dann bewertet? Und bewertet man ihn dann ganz schnell, indem man sagt, ja, die Transferperiode war ja jetzt wieder nichts und vielleicht werden sie wieder Zweiter. Wie gesagt, zur Erinnerung, auch der FC Bayern kann sich erlauben, mal zweimal Zweiter zu werden oder zweimal nicht Meister zu werden. Das war damals auch so. Und danach kam halt diese Serie. Also ich finde, ne, wir müssten eigentlich, also so schön das ist, den FC Bayern zu kritisieren, wenn er nicht Erster ist, müssen wir faktisch froh sein, wenn wir da mal wieder ein bisschen Spannung reinkriegen und die vielleicht es in dieser Saison nicht schaffen. Da muss man dann Max Eberl nicht sofort vor die Tür setzen. Ob das aber diese Eigendynamik dann aufzuhalten ist, ist dann wieder die andere.
Vor allem der Name Eberl wird ja wahrscheinlich auch mit dem Schicksal von Vincent Kompany dann gekoppelt sein, weil er ja derjenige war, der ihn durchgedrückt hat.
Es ist ja letztlich die aus meiner Sicht die entscheidende Sache. Ne? Also diese ganzen, das ist eigentlich eine Trainerliga diese Saison. Ne? Du hast Alonso, wo du nicht weißt, kann er das bestätigen. Du hast Sebastian Hoeneß, wo du noch weniger weißt, kann er das bestätigen. Wo aber alle sagen, die werden niemals so gut, wenn sie Sebastian Hoeneß nicht haben. Klammer auf, ist er vielleicht dann doch einer für Bayern, wenn es mit Kompany nicht klappt im nächsten Jahr. Du hast Kompany, du hast Sahin, die beide als Spieler Weltklasse waren, aber als Trainer eben nur kleinere Vereine bisher hatten, auf denen wahnsinnig viel Druck lastet. Das ist ja völlig klar, wenn die beide so performen wie die Mannschaften in der letzten Saison, dann wird es für die auch schwierig werden. Also, aber sind, also das ist, da bin ich wirklich gespannt. Also ich kann dir weder sagen, ob Nuri Sahin jetzt der nächste Jürgen Klopp ist, noch ob Vincent Kompany der nächste Pep Guardiola ist, aber das ist ja die Hoffnung, die die Vereine definitiv haben, sonst hätten sie die ja da nicht in dieses Amt gehoben.
Die Personalie Goretzka, glaubst du, das kann ein großes Problem für die Bayern werden? Jetzt tut sich ja möglicherweise, weil du vorhin sagtest, fehlt da nicht in der Innenverteidigung einer, da eine Stelle auf, die er jetzt füllen kann, hat zumindest dieses Testspiel gegen Grasshoppers Zürich gezeigt und er hat es ja auch schon ein paar Mal gespielt, aber wäre ja für ihn wahrscheinlich auch eher so ein Notbehelf. Aber kannst du auch verstehen, dass er jetzt sagt, nö, ich bleib hier, ich kämpfe.
So wie ich das sehe, und das scheint bei Kingsley Coman auch ähnlich zu sein, sagen, also erstens mal, die verdienen alle wahnsinnig gut. Also nach allem, was man weiß und was man hört, zahlt Bayern teilweise wirklich über dem Durchschnitt, auch gemessen an internationalen Top-Vereinen. Das heißt, mal ebenso woanders hingehen und dann nur noch die Hälfte zu verdienen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, da sagen die natürlich, warum sollte ich das machen? Das ist das eine. Das zweite ist, dass offenbar eben aufgrund der Gesamtkonstellation und nach der doch eher überschaubaren Saison von Leon Goretzka da nicht so ein großer Markt für ihn tatsächlich faktisch zu sein scheint bei einem Verein, der um Titel mitspielen will. Und Coman hat zum Beispiel ganz klar wohl gesagt, wenn ich gehe, dann nur zum Verein, wo ich um Titel mitspiele. Also zum Beispiel in England, was sind das dann? 4 Vereine maximal, wenn überhaupt. Eher 3 wahrscheinlich. Diese Vereine haben offenbar kein Interesse jetzt speziell an Leon Goretzka. Die andere Frage, die du gestellt hast, finde ich übrigens hochspannend, weil Björn Gulden, der CEO von Adidas, der hat mal in einem Podcast vor der Europameisterschaft, glaube ich, also lange vor der Europameisterschaft, hat er gesagt, er empfiehlt dem, da hatten wir, glaube ich, auch noch Probleme in der Abwehr bei der Nationalmannschaft, er empfiehlt dem Nagelsmann den Goretzka als Innenverteidiger, weil er glaubt, dass der da bestens aufgehoben ist, weil Blick von hinten, kann Spiel aufbauen, technisch stark und super kopfballstark. Und das fand ich eine total interessante These, weil Björn Gulden ist ja kein Ahnungsloser, der hat ja mal als Profi in Nürnberg gespielt. So, der hat es auch mal bei Bayern eben nicht nur im Testspiel, auch mal einmal in der Liga, glaube ich, gespielt, als sie wahnsinnig viele Verletzte hatten und er hat es gut gemacht. Ne? Also das wäre halt dann tatsächlich die Frage, ob sich sowas dann mal ergibt tatsächlich im Laufe der Saison, wenn sie jetzt einen Tat zum Beispiel nicht holen. Also die Frage finde ich gar nicht schlecht von dir. Weiß nur nicht, ob Goretzka das möchte, aber weg möchte er offenbar auch nicht.
Von diesem Gedanken muss ich mich irgendwie erholen. Das ist, also Goretzka als Innenverteidiger, da sträubt sich alles in mir, weil ich ja schon im Aufbauspiel einiges von ihm in seiner Karriere gesehen habe. Und plötzlich macht er den Matthäus, geht ganz nach hinten, wo er weniger laufen muss, um das Spiel mehr zu sortieren. Weil Matthäus hat ja tatsächlich so eine Karriere hingelegt.
Ich würde das gerne mal sehen, tatsächlich. Ja. Das würde mich interessieren.
Ja. Ja. Und also, mit dem Gedanken, Malte, gehen wir ins Wochenende, glaube ich, rein.
Das ist ein guter Gedanke. Das werden wir vielleicht ja sogar sehen können dann gegen Wolfsburg am Sonntag, gegen einen der Lieblingsgegner.
Ich würde fast sagen, ihr habt das zuerst gehört. Stimmt aber nicht, wie gesagt. Copyright Björn Gulden.
Wenn er das jemals spielt, nenne ich dich ein Jahr lang Sankt Martin.
Ja, oder du kaufst mir neue Adidas-Schuhe. Aber musst du nicht, die waren nicht nur
günstig. Ist ja Gulden zuständig, dass du ihn so bekannt gemacht hast. Aber der will ja mal mit Gulden bezahlen. Nein, jetzt mit Namen macht man keine Witze. Okay, alles klar. Super. Danke dir, Martin.
Martin,
super, vielen interessant.
Dankeschön. Ich danke euch.
Schönes Wochenende.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.